Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff, heute ist der 10. Februar 2025 und ich begrüße euch zur 142. Folge. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch drei kleine wichtige und weniger wichtige Punkte. Das erste ist, erstens, am 23. Februar sind Bundestagswahlen und ich bitte euch, inständigst geht unbedingt wählen. Das musste vorne rausgeschickt werden. Das zweite ist, abonniert uns bitte bei Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr uns gerade hört, denn euer Support ist uns wichtig. Folgt uns auch gerne bei Instagram oder wenn ihr mal irgendwie meckern wollt oder loben wollt, bitte gerne auch eine Mail an kontakt@plattsport.de. Und drittens, wir hatten vor 4 Tagen unseren 6. Geburtstag. Wo ist bloß die Zeit hin? Nun aber zu unserem Thema. Am 27. Januar hat die DFB Schiri GmbH verkündet, dass am 20. Spieltag der 1. und 2. Fußball-Bundesliga ein Pilotprojekt startet, bei dem in ausgewählten Stadien bis zum Ende dieser Saison die Schiedsrichter per Durchsage über die Stadionlautsprecher in bestimmten Situationen ihre Entscheidung bekannt geben werden. Initiiert wurde dies von der DFL-Kommission Fußball. Das Ziel? Mehr Transparenz von Schiedsrichterentscheidungen. Und was es damit auf sich hat, bespreche ich heute zum einen mit Benny Maat. Servus, Benny.
Hallo, Martin. Grüße.
Bist du fit?
Berlin. Ja, bin wieder fit. Kleine Krankheit gehabt, aber es geht wieder.
Wie schön. So, und zum anderen haben wir heute das Glück, dann auch gleich mit dem Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter zu sprechen. Hallo, Knut Kircher.
Grüß dich, Martin, und herzlichen Glückwunsch zum 6-Jährigen nachträglich.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich habe mir tatsächlich noch einen kleinen Umtrunk am Abend gegönnt, am Donnerstag. Das war schön. Ja, Knut, wie geht's dir denn? So, erste Frage.
Gut. Sollte es mir anders gehen?
Nur no, weiß ich nicht. Das, wir, darüber, wo wir ja heute sprechen, ist ja nun auch ja, schon ein gewisses Projekt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da auch mit einem gewissen Flimmern im Bauch rangeht, wenn es dann doch losgeht. Wie ging es dir da?
Ich glaube, die Welt um mich herum war viel aufgeregter, viel gespannter, was da jetzt alles passieren würde. Im Gegensatz zu mir. Natürlich ist man dann angespannt, natürlich ist man aufgeregt, dass, wenn es zum ersten Mal dann in Real passiert, während eines Spiels unter Wettkampfbedingungen, aber was ungefähr auf uns zukommen wird, wusste ich ja schon seit dem Sommerlehrgang für die laufende Saison, weil seit diesem Sommerlehrgang sind wir mit den Schiedsrichtern schon dran, dieses zu trainieren.
Okay, also du warst die Ruhe selbst, so höre ich das mal raus. Das wollen wir mal eben ändern. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich erstmal so zum Auflockern mit euch beiden ein kleines Entweder-Oder-Spiel, also ohne Punkte, ohne irgendwas, einfach nur locker anfangen. Und zwar fange ich mal mit dir, Benny, an. Entweder Tor mit oder ohne Tormusik?
Oh, mit Tormusik.
Knut?
Mit, natürlich, gehört dazu.
Boah, die bei Union Berlin sehen das anders. Okay, Marcel Reif oder Fritz von Turn und Taxis, Knut?
Fritz von Turn und Taxis.
Benni?
Ich schließe mich auch an.
Okay, weil du ihn persönlich kennst, Knut, oder Benni, weil er so für Eishockey früher stand?
Nein, ich kenne beide persönlich und sind beides sehr, sehr ausgewiesene Fachleute. Manchmal trifft man sich und dann ist es ja, ich will nicht sagen Liebe auf den ersten Blick, aber man versteht sich, da sind so gewisse Schwingungen da, positive Schwingungen und deshalb war mir Fritz von Turn und Taxis immer sehr gewogen und auch irgendwie sehr sympathisch. Ja.
Und bei dir, Benni, wie war es da?
Ja, ich bin kein sonderlicher Masserei-Fan irgendwie nie gewesen. Und wie du schon hast, mich schon weggenommen. Fritz von so einer Taxisfrühjahr im Eishockey. Und ja, da habe ich dann deinen drüber kennengelernt, eigentlich den Fritz. Also nicht persönlich, aber halt als Kommentator bei den Eishockeyspielen.
Okay, dann machen wir gleich weiter. Benny, Messi oder Ronaldo?
Messi.
Knut? Schwer, ne?
Ronaldo.
Okay. Tor durch Fallrückzieher, Knut, oder per Fernschuss?
Fallrückzieher.
Benny?
Fernschuss.
Okay. Dann Tradition bewahren oder Moderne prägen, Knut?
Moderne prägen.
Benny?
Muss ich mich für eins entscheiden oder kann ich beide wählen? So ein Mischmasch aus beiden, dann auch moderne.
Der größere Star, Benny, wird Musiala oder Wirtz?
Oh, du hast Fragen.
Ja.
Ich glaube, irgendwie wird's.
Und Knut, was denkst du?
Ich denke, muss ja.
Eine Fehlentscheidung, die getroffen wurde, bevor es den VAR gab, oder eine Fehlentscheidung, die getroffen wird, obwohl es den VAR gibt?
Also grundsätzlich mag ich gar keine Fehlentscheidungen, mal grundsätzlich, ja. Und eigentlich darf eine Fehlentscheidung mit VAR gar nicht mehr eine Fehlentscheidung sein, weil sie klar und offensichtlich falsch ist. Deshalb vor VAR.
Benny?
Auch vor VAR.
Okay.
Schwieriges Wort.
Na, dann sind wir ja schon in der Welt in der bunten und fröhlichen, wie wir auch letztens bei Fabian Michel gemerkt haben, ne, Benny, sind wir in der sehr, sehr schönen Welt der Schiedsrichterei. Tja, Knut, bevor wir gleich über die Durchsagen in den Stadien sprechen, schoss am Wochenende ja eine Nachricht rein zum Abschied oder zum kommenden Abschied von Felix Brüsch. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Im Grunde genommen ist es in jedem Spitzensportler irgendwann ein Gedankenprozess, und zwar orientiert er sich an Zielen. Also welche Ziele habe ich als Spitzensportler, der schon viel auf dieser Welt erreicht hat, jetzt im Sinne von Felix Brüch? Und er hatte sicherlich mal ein Ziel, ein Rekordschiedsrichter der Bundesliga zu sein. So, jetzt ausgerechnet in diesem besagten Spiel verletzt er sich mit dem Kreuzbandriss. Dadurch kriegt er ein neues Ziel, nämlich wieder zurückzukehren auf den Platz. Und es war schon eine große Kraftanstrengung. Und jetzt ist man zurück auf dem Platz, dann will man wieder reinkommen, man will wieder dazukommen. Das ist dann ein neues Ziel. So, und jetzt hat man das erreicht. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, will ich jetzt zum x-ten Mal irgendwo in der Republik ein Bundesligaspiel pfeifen, oder was mache ich denn jetzt danach? Und das ist ein völlig normaler Gedankenprozess. Und natürlich ist man da in einem ständigen Dialog. Felix mit uns, wir mit Felix. Und wir sind nur ein kleiner Teil dessen, was an Dialogen sicherlich stattgefunden hat. Ich gehe davon aus, dass er sich dann auch mit Freunden beraten hat, dass er sich mit seiner Frau beraten hat, mit der Familie beraten hat. Und am Ende des Tages kann nur er sagen, was sind denn meine nächsten Ziele? Und das nächste Ziel ist dann am Ende einer so sicherlich großen Karriere in Würde auszusteigen und aufzuhören. Und deshalb ist es folgerichtig, eine richtige Entscheidung, das Ziel zu proklamieren für ihn, am Ende dieser laufenden Saison mit der aktiven Schiedsrichterei aufzuhören.
Habt ihr mit ihm schon irgendwie einen Plan, ob ihr in der Schiedsrichterei ihn irgendwie noch aktiv einbinden wollt? Oder will er nach dem letzten Pfiff sagen, ich habe davon genug?
Nein, der Felix ist einer der die Schiedsrichterei liebt und lebt und das auch schon immer gemacht hat. Und jetzt ist es natürlich an uns, mit ihm zusammen, da zu überlegen, wo können wir ihn für uns und für ihn gewinnbringend dann auch mit installieren und einsetzen. Ja. Und das wird jetzt ein Prozess werden, also das wird jetzt ein Gedankenprozess werden, wo wir unabhängig voneinander mal überlegen, was haben wir für Gedanken, für Ideen. Und die dann mal versuchen, übereinander zu legen, um am Ende des Tages zum Wohle der Schiedsrichterei, die uns allen am Herzen liegt, dann das Beste herauszufiltern und herauszuarbeiten, wo wir seine Erfahrung und auch seine Vita, seinen Ruhm und auch diese Strahlkraft, die er genießt, auch gemeinsam nutzen können.
Ist es eigentlich negativ, wenn so ein erfahrener Schiedsrichter aufhört, oder eher positiv, wenn man dafür einem jungen Nachrücker in der ersten Liga eine Chance geben kann?
Ich sehe das gar nicht als negativ oder positiv, sondern in erster Linie obliegt es mal dem derzeit aktiven Schiedsrichter, also Felix Blüch, ja, völlig wertneutral, ob ich das für gut finde oder nicht für gut finde, sondern das obliegt seiner Entscheidung. Natürlich freut man sich, einen Schiedsrichter in der Bundesliga zu haben mit dieser Erfahrung. Auf der anderen Seite freue ich mich auch, mit dem Team der sportlichen Leitung zusammen neue Talente aus der zweiten Liga in die Bundesliga heranzuführen, beziehungsweise sie da zu haben und sie dann auch weiterzuentwickeln in Richtung solider Beitragsleister der Bundesliga oder geschätzter Beitragsleister Bundesliga-Schiedsrichter und dann vielleicht auch sogar in Richtung internationale Karriere.
Da habe ich mich jetzt dann noch am Wochenende gefragt, wer wird denn jetzt eigentlich das Pokalfinale leiten? Ich meine, der FC Bayern ist ja extra aus dem DFB-Pokalfinale ausgeschieden. Als Münchner dürfte er das Finale mit den Bayern ja nicht pfeifen. Also ich meine, das ist doch der schönste Abschiedsstrauß, den ihr ihm binden könnt.
Ein bisschen eine andere Meinung. Und zwar ganz einfach, Felix Brüch hat das Pokalfinale, hat sein Pokalfinale schon gehabt. Und wenn ich schon in der Formulierung sage, sein Pokalfinale und mit all den Highlights, die er schon hatte, Champions League Finale, Euro League Finale, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, ich weiß nicht, ob man dann sagen muss, oh, jetzt hört einer auf und der kriegt es mit dieser Streitkraft und mit diesem Ruhm von Felix. Oder ob er nicht auch von sich aus sagen würde, ach, wisst ihr was, ich hab's gehabt. Also, da gibt es sicherlich noch andere verdiente Schiedsrichter, die ein Pokalfinale verdient hätten.
Dann binden wir jetzt mal diesen Komplex ab und wir kommen jetzt mal tatsächlich zu den Schiedsrichterdurchsagen. Denn es gab jetzt, soweit ich jetzt richtig gezählt habe, zwei Stück. Liege ich da richtig?
Ja.
Okay. Das erste war in der, also eigentlich waren beide in der Bayer-Arena in Leverkusen. Da kam es am Sonntag vor einer Woche zum ersten Mal zur Durchsage. Und an derselben Stelle dann halt am Mittwochabend beim Viertelfinalduell Leverkusen gegen Köln zum zweiten Public Announcement. Benny, erstmal zu dir. Was hast du denn gedacht, als du gehört hast, jetzt kommt wie beim Eishockey oder Football, kommen Ankündigungen, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, Ankündigungen durch die Schiedsrichter?
Ja, ist schon spät, Martin. Sei dir verziehen. Nee, ich habe mir gedacht, das ist schon eine gute Sache, weil so sitzt halt vorher sonst in meinem Stadion drinne und VR wird angezeigt, ja, wird Tor wird zurückgenommen oder du weißt noch nicht genau, was wirklich los ist oder warum sie es so entschieden haben. Also ich fand es schon eine gute Sache, dass das eingeführt wird oder beziehungsweise erstmal getestet wird. Also ich bin schon gespannt, wie sich das entwickelt.
Also wir beide sind ja große Eishockey-Fans, wir kennen das ja auch. Beim Fußball wirkt das auch ja erstmal komisch. Also auch die zwei Einsätze, die da waren, natürlich komplett ungewohnte Bilder. Ja, wie hast du denn die ersten Eindrücke wahrgenommen, Benny?
Also live habe ich es nicht gesehen. Ich habe es dann halt auf YouTube die Zusammenfassung angesehen. Und fandst du also der in Leverkusen beim ersten Mal, wie ist der Robin Braun, der Schiedsrichter? Hat es eigentlich souverän gemacht, hat direkt erklärt, was Sache ist. Konnte man sich dann den Blick aufs Handy sparen und nachgucken, warum hat es, was war jetzt da genau los? Also ich fand, das hat er sehr souverän gemacht. Schön kurz, knackig. Und jeder weiß Bescheid.
Also mir hat das auch wirklich erstmal überraschend gut gefallen. Ich habe auch mit deutlich mehr ja, Widerstand beim ersten Mal oder mit Pfiffen im Publikum gerechnet. Knut, was hast du denn im Vorfeld gedacht, wenn es dann zum ersten Einsatz kommt? Weil es gab ja, glaube ich, 5 oder 6 Spiele an dem ersten Wochenende und dann war es tatsächlich nur ein einziger Einsatz.
Sondern die Schiedsrichter haben einfach mal wieder gut gepfiffen. Die Assistenten haben mal wieder gut hingeschaut. Weil wir produzieren ja nicht etwas nur im Sinne, weil wir es ankündigen und dann wollen wir es auch zeigen. Also ich wäre auch völlig okay gewesen, wenn wir es gar nicht gehabt hätten am Wochenende oder an diesem besagten Spieltag. die Welt nochmal, wie eingangs auch mal gesagt, die Welt um uns herum war viel, viel aufgeregter mit Einladungen ins aktuelle Sportstudio, aber nur wenn bis Samstagmittag tatsächlich auch etwas passiert und hier und da und Statement und Doppelpass war vorbereitet und alles Mögliche. Also, wie gesagt, wir waren da in einer Maschinerie drin, wir waren bereit, alles zu bedienen. Aber am Ende des Tages haben es die Schiedsrichter mit ihren Entscheidungen und die Assistenten mit ihren Entscheidungen selber geregelt. Und ja, dann kommt am Sonntag noch etwas und ehrlicherweise bin ich dann auch ein Stück weit froh gewesen, dass es sich um eine faktische Entscheidung gehandelt hat, nämlich Zeit, ja oder nein, von einer potenziellen Strafraumsituation oder Strafstoßsituation. Und dann kannst du das auch viel, viel besser erklären. Und es wird viel, viel mehr akzeptiert. Und der Robin Braun hat es wirklich in aller Ruhe gemacht und exzellent gemacht. Natürlich telefonierst du dann danach mit ihm. Ja, und wie war es denn so? Und so ein Gedankenaustausch, Erfahrungsaustausch, hochinteressant, wie sich dann ein Schiedsrichter in so einer Situation auch fühlt.
Ja, jetzt ist es erstmal nur eine Testphase. Da habt ihr ja 9 Stadien ausgewählt, 7 in der Bundesliga, 2 in der zweiten Liga. Warum ist also die Differenz zwischen den 2 Ligen und warum sind genau diese Stadien ausgewählt worden?
Also die Differenz kommt einfach daher oder die Anzahl der Stadien kommt daher, dass das im Grunde genommen widerspiegelt die Mitglieder aus den DFL-Clubs, erste, zweite Liga in der Kommission Fußball. Ja, genau diese 9 haben ein Mitglied in dieser Kommission Fußball. Und deshalb haben wir die angeschaut, wir haben sie technisch abgestimmt im Vorfeld und ich finde die Auswahl gar nicht so schlecht. Ich finde sie sogar sehr repräsentativ, weil sie sowohl in der zweiten Liga ein kleines und ein großes Stadion mit Fürth und Düsseldorf beheimatet und auch in der Bundesliga im Grunde genommen ein kleines Stadion mit Leverkusen, große Stadien wie Dortmund, auch vom Publikum her emotional, dann München großes Stadion, Leipzig großes Stadion, schon auch repräsentativ für die Stadiengröße und auch die Technik und die Architektur und auch für die Fankultur, sodass man durchaus, denke ich, wenn wir tatsächlich dann auch dort Public Announcements haben, sehr repräsentativ sehen können, wie wirkt es, wie kommt es rüber, um später dann in diese Evaluation auch reinzukommen.
Kannst du vielleicht noch mal kurz in einfachen Worten erklären, was genau das Announcement bedeutet und wann er zum Einsatz kommt?
Ja, klar, das Public Announcement ist im Grunde genommen dann, wenn ein Schiedsrichter rausgebeten wird in On-Field Review, also sich die Szene am Bildschirm anschaut, oder es sich dann auf dem Spielfeld um eine faktische Entscheidung handelt. Also gerade als Beispiel, da geht es um Strafstoßsituation, ist es Foulspiel innerhalb oder außerhalb des Strafraums oder ist es eine Abseitsposition, die einer Torerzielung vorausgeht. Und bei diesen Situationen, wenn der Schiedsrichter dann seine Entscheidung revidiert, dann wird er dies dann mit einem kurzen Announcement kundtun und das sehr zeitnah. Das ist der große Vorteil gegenüber dem gegenüber der Anzeige auf dem Big Screen, ja, VAR-Intervention, sodass der Schiedsrichter wirklich gleich im Anschluss daran sagen kann, was es ist. Wie soll er das sagen? Das gibt einen sogenannten Drei-Stufen-Plan oder Drei-Schritte-Plan. Das erste, indem er einfach mal sagt, was wird oder was wurde überprüft. Das zweite ist, was haben wir denn festgestellt bei der Überprüfung der bewegten Bilder? Und das dritte ist, was oder wie lautet daraufhin die finale Entscheidung des Schiedsrichters?
Das klingt für mich erstmal auf jeden Fall alles sehr logisch und finde auch erstmal, dass man dem Ganzen, was da auf dem Feld passiert, mit der Transparenz sehr, sehr wichtig, weil es gibt ja auch Stadien, die zum Beispiel nur eine Anzeigetafel haben. In Berlin zum Beispiel, in der Alten Försterei, hast du eine Anzeigetafel, die ist nur für 3 von 4 Tribünen einsehbar. Und da ist es, denke ich mal, auch ganz wichtig, dass man auch denen dann am Ende sagt, da wäre es ja auch gut gewesen, so ein Stadion mit reinzunehmen, obwohl sie nicht in der Kommission sind.
Ja, das ist sicherlich richtig. Also man kann natürlich auch das mal ausprobieren. Und je nachdem, wie das rausgeht und ausgeht, wird man sicherlich dann auch erweitern oder vielleicht auch nicht. Ja, sind wir mal ergebnisoffen diesbezüglich, was da an der Evaluation rauskommt.
Es war auch mit viel Polemik im Vorfeld zu rechnen, aber auch jetzt, nachdem die ersten ein, zwei Einsätze waren. Bei Sky 90 sagte der Sky-Journalist Jens Westen, Aus seiner Sicht sei es ein ziemlich leicht zu durchschauender Versuch, den Videobeweis noch mehr Akzeptanz zu verleihen. Ja, was denkt man da, wenn man sowas hört?
Ja gut, also erstens mal kann man es nie allen recht machen, das ist völlig normal. Zweitens werde ich auch in einem Stadion eine Inhomogenität an Zuschauern haben. Die einen, also jetzt mal von den Ultras bis zum Familienblock habe ich durchwachsen in einem Stadion alles. Und ob ich das in einem Stadion auch jemand recht mache, weiß ich nicht. Was hat uns geleitet? Nicht eine sagen wir, unterschwellige Strategie, den VAR da noch mehr zur Akzeptanz zu bringen, sondern tatsächlich geleitet von der Kommission Fußball, die das initiiert hat, zu sagen, wie gelingt es uns, den Stadionzuschauer noch mehr abzuholen im Vergleich zu einem Fernsehzuschauer zu Hause, der ja super Slow-Mo hat, der Standbilder hat, der die Linien eingeblendet sieht, der eine Erklärung kriegt über den Kommentator. Und dabei war dann der erste Schritt, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ihr habt es vorher selber gesagt, im Eishockey ist es gang und gäbe, in anderen Sportarten auch. Und dann war für uns klar, dann werden wir es mit einem Public Announcement, also mit einer Ansage des Schiedsrichters probieren.
Warum wurde das Projekt so kurzfristig jetzt eingeführt?
Das ist gar nicht kurzfristig. Also wir haben schon Ende der letzten Saison darüber gesprochen. Aber du musst natürlich den ganzen Beteiligten auch Zeit geben. Also Zeit geben zum einen den Schiedsrichtern, sich da damit anzufreunden, in Anführungszeichen, aber zumindest reinzukommen in die Prozesse, in die Abläufe. Du musst die Technik checken, dass auch tatsächlich, wenn du den Knopf betätigst vom Schiedsrichter aus, dass der auch einen freien Weg hat über die Stadionlautsprecher. Das heißt, auch da müssen die besagten Stadien sind vorher technisch gecheckt worden mit dem technischen Anbieter. Und dann musst du natürlich alle Beteiligten abholen. Da müssen ein paar Prozesse durchlaufen innerhalb der DFL mit der Mitgliederkommission oder mit der Mitgliederversammlung. Und dann musst du aus meiner Sicht, und das haben wir auch gemacht, versuchen, die Öffentlichkeit mitzunehmen. Dann musst du einen Erklärfilm, was wir gemacht haben, noch mit produzieren. Also da ist nicht nur, komm, am Montag entschieden, lass uns das mal machen am Wochenende, sondern das musst du sauber machen, das musst du gründlich machen, weil sonst ist es ja oftmals schon in den Kinderschuhen dann gescheitert.
Gestern war ja der Super Bowl in New Orleans und da gab es ja mehrfach auch den Einsatz von Durchsagen über die Stadionlautsprecher. Habt ihr euch im Vorfeld auch mal bei anderen Sportarten umgehört, also auch durchaus mal mit den Schiedsrichtern und mit der deutschen Eishockeyliga mal euch ausgetauscht? Wie funktioniert das technisch? Habt ihr euch da irgendwie auch was abgeguckt?
Also man hat zum Teil mit Schiedsrichtern gesprochen, auch mit anderen Sportarten gesprochen. Wen jetzt genau im Vorfeld kann ich dir jetzt nicht auflisten, weiß ich auch, habe ich nicht 100%, weil das mache ich dann nicht. Das macht dann Jochen Drees, der für das Thema bei uns zuständig ist. Das macht die DFL, die natürlich auch dort ein Interesse hat. Und auch da hat man sicherlich, das weiß ich, bei der NFL geschaut. Man hat bei der Major League Soccer geschaut. Man hat bei der Premier League auch mal geschaut, beziehungsweise dort im League Cup. Die haben es ja zuvor auch mal gemacht. Man hat nach Portugal geschaut, die das Thema Announcement auch schon haben. Also ja, das macht man nicht einfach so, sondern wenn man weiß, auf der Welt passiert es schon hier und da mal, dann guckt man sich das natürlich auch an.
Die Sprache, die jetzt gewählt wird, also das Wording ist jetzt ziemlich, es wirkt noch ein bisschen, kantig alles auf mich. Habt ihr da irgendeine Inspiration irgendwoher? Weil ich meine, diese ganzen Sportarten nehmen ja auch ein bisschen davon, dass man mit englischen Begriffen um sich herumschmeißt. Wie war da so eure Herangehensweise?
Weil wir wollten es klar halten. Also natürlich haben wir haben sehr viele Abkürzungen, aber wenn jetzt ein Schiedsrichter sagen würde, Doxo, dann weiß ich nicht, ob das der Zuschauer kapiert, was Doxo ist, ja, weil das ist eine schnöde Abkürzung von Denying Obvious Goal Scoring Opportunity. Ja. Wenn ich das sage im Stadion, sagt auch wieder, also Leute, jetzt weiß ich auch nicht, ob es transparenter wird. Ja. Oder wenn wir sagen, das ist eine zwingende gelbe Karte für ein Spa-Vergehen. Ja, Spa, was heißt das? Ist das jetzt aus der Wohlfühloase im Fitnessbereich oder weil das Wellness-Spa ist? Oder ist das ein Stop-Promising-Attack, eine aussichtsreiche Angriffssituation, die dort unterfunden wird? Und so mit Piloten, mit denen wir sowieso auch Kommunikationstrainings haben, im Zusammenhang mit dem VAC, VAR und Schiedsrichter, haben wir uns mit denen auch unterhalten und sind am Ende des Tages auf diese drei Schritte mit dieser Klarheit dann gekommen. Und ja, das mag jetzt am Anfang etwas hölzern klingen, Das ist aber einfach auch mal für jeden Schiedsrichter Neuland. Das ist weg von der Komfortzone, das ist weg vom Sofa, gemütlich ein Spiel pfeifen, lenken, leiten. Nee, du wirst jetzt auf einmal wahrgenommen, weil du was sagst und nicht nur sag mal, mit den Spielern sprichst oder mit dem Trainer, sondern die ganze Nation schaut und hört dahin. Da ist natürlich auch eine gewisse Angst da, sich zu versprechen. Hoffentlich funktioniert die Technik. Und jetzt haben wir zwei Stück und dadurch, dass es, ich finde schon beruhigend, dass es nicht jedes Wochenende stattfindet, weil dann passt die Qualität der Feldentscheidungen. Ja, und ich muss nicht so viel oder wir müssen nicht so viele Entscheidungen revidieren und dann ansagen. Also ich hoffe, dass wir möglichst wenig brauchen. Und ja, dadurch klingt es hölzern, aber die Jungs kommen in ihre Authentizität zurück, wenn sie dann vielleicht das ein oder andere Mal selber erlebt haben.
Also das Stichwort klare Feldentscheidung hast du ja auch in der letzten Zeit auch bei anderen Interviews immer wieder sehr weit nach vorne gestellt. Also ist das jetzt schon so
Ja.
ein Ergebnis von deinem Einfluss in das Schiedsrichterwesen?
Was meinst du, dass wir klarere Feldentscheidungen
Ja,
haben?
genau. Das klang, sagen wir mal, vor einem Jahr noch nicht ganz so durch.
Ja, also wir haben den Schiedsrichtern mit auf die Reise gegeben. Wir präferieren starke Feldentscheidungen. Die sind uns lieber, als dass wir ein Fehlermanagement auf dem Feld betreiben müssen. Ja, und die Zahl oder die zurückgegangene Zahl der Interventionen beim VAR bei 30% liegen, gibt uns an der Stelle mal recht. Jetzt kann man steile Thesen aufstellen, was ich natürlich auch für uns proklamiere. Und ich sage immer für uns, wir können es nur vorgeben, umsetzen müssen und dürfen es die Aktiven auf dem Feld. Aber wir haben weniger faktische Eingriffe, wir haben weniger Eingriffe zum Thema potenzielle Strafstöße, wir haben eine höhere Eingriffsschwelle, wir lassen wieder mehr Emotionen in dem Fußball und wir lassen dadurch natürlich auch mehr Souveränität beim Schiedsrichter auf dem Feld, der die Entscheidung in ein komplettes Spielmanagement reinpacken muss. Und das finde ich gut und die Aktiven finden das auch gut. Ja, und der Weg ist zumindest mal so proklamiert und jetzt hoffen wir, dass wir den erfolgreich dann auch weitergehen können.
Ja, also das verhinderte aber jetzt am Wochenende zum Beispiel auch noch nicht diese strittige Szene in Kiel, als Felix Zweier dann ein Tor der Kieler zurücknahm. Wie hast du diese spezielle Situation erlebt?
Ja, wenn der Felix der Meinung ist, nachdem er sich mit dem VAR ausgetauscht hat, dass der Arm innerhalb dieser Angriffsphase der EPP eben im Gesicht des Gegenspielers dann ist und er das als Foulspiel einschätzt, dann kann ich da nicht viel dagegen sagen.
Also, du würdest jetzt nicht von einer klaren Fehlentscheidung sprechen.
Ist der Assistent oder der VAR sieht einen Arm im Gesicht, eine Hand im Gesicht des Gegenspielers und am Ende des Tages hat der Felix auch keine anderen Bilder als die. Und wenn wir von einem Arm oder bei der Hand im Gesicht des Gegners uns unterhalten, dann ist das halt einfach ein strafbarer Fakt. Ja. Und die Bilder sind dann klar, dann leider, ja, wie auch immer, aus welcher Sicht man das betrachten mag.
Ja, du hast ja gesagt, ihr habt auch mit anderen Sportarten gesprochen. Ich nehme an, wahrscheinlich auch mit anderen Verbänden innerhalb von Europa, England, Spanien und so weiter. Wie gehen diese Verbände das an? Ist da auch was geplant oder testen die das schon? Wie sieht
Also
das da aus?
die Premier League plant es auch, das demnächst anzugehen. Spanien haben wir jetzt diesbezüglich keinen Kontakt, ob die das angehen wollen oder nicht. Aber bei der Premier League wissen wir es, dass da was vorbereitet wird. Schauen wir mal. Ja.
Lass uns mal ganz kurz an den Anfangspunkt der ganzen Planung für dieses Projekt gehen. Was war so der interne, als auch, sag ich mal, weil es gab ja schon öfter mal den Wunsch, auch mal mit Announcements zu arbeiten, von außen externe Ausgangspunkt, um jetzt damit loszulegen im Sommer?
Das war die Sitzung oder mehrere Sitzungen Austausch DFL, Kommission Fußball. Und damit dann, sagen wir, eine Stufe davor, einfach auch die Meinung von Zuschauern, wie es euch wahrscheinlich auch nicht anders geht, wenn ihr im Stadion seid, da sagt ihr, ja, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Ja, dann wirst du wirst nicht abgeholt. Du bist wie in einer Blackbox. Da passiert etwas, da wird ein Check gemacht im Hintergrund und am Ende des Tages kriegst du es nicht erläutert, erklärt. Der wenige Text auf dem Big Screen ist dann auch nicht wirklich so der zielführendste. Und was machst du? Du nimmst dein Handy, du guckst irgendwie in eine App rein, du guckst auf irgendeinen Sportkanal, du guckst auf irgendeinen Social Media Kanal, du hast vielleicht Freunde zu Hause, kriegst dann von einem, der zu Hause vorm Fernseher sitzt, ein bisschen eine Erklärung. Ist die vielleicht auch emotional und koloriert gefärbt? Ja, weißt du auch nicht. Und dem wollte die DFL Rechnung tragen, die sagt, nö, das irgendwie. Nee, wir wollen da eine andere Transparenz haben. Lass uns da mal was gemeinsam überlegen.
Einer unserer Hörer hat mir geschrieben, wenn nicht mehr gesagt wird, als auf der Anzeigetafel eh stehen würde, wäre nur der Vorteil, dass es auch jeder mitbekommt, weil das Spiel ruht. Mehr Details gibt's ja wohl nicht. Was sagst du dazu?
Ja, in den speziellen faktischen Elementen gibt es keine mehr Details. Und ein weiterer Vorteil ist, dass oftmals diese Anzeige in dem Big Screen zeitlich versetzt ist. Und er hat absolut richtig, hat er das erkannt. Solange das Spiel ruht, ist der Fokus auf der Entscheidung. Und dann würde ich natürlich gerne wissen wollen, ja, wie geht es jetzt weiter und warum geht es so weiter? Das heißt, das ist ein großer Vorteil des Announcements, auch des faktischen Announcements. Und dann habe ich sicherlich auch mal undurchsichtige Situationen, potenzielle Strafstoßsituationen oder vielleicht auch Serious Foulplay, rote Karten, die im Nachhinein dann festgestellt werden anhand der bewegten Bilder. Und da kriege ich das aufgrund der Dynamik, der hohen Dynamik, die in so einem Stadion stattfindet, auch nicht wirklich vielleicht eins zu eins mit von den Zuschauerrängen, sehe keine bewegten Bilder. Da bin ich dann vielleicht auch froh, dass ich da eine kurze Erläuterung bekomme und die wird auch stattfinden. Aber dass nicht eine ellenlange regeltechnische Erklärung stattfindet, erstens hört er da keiner mehr zu, zweitens kann er da auch keiner mehr folgen. Es wird also kurz und knapp bleiben.
Ja, finde ich auch gut. Welche Hürden mussten in Bezug auf das IFAB eigentlich genommen werden? Haben die vielleicht schon Brücken gebaut, über die ihr jetzt gehen konntet, um das dann auch umzusetzen im Rahmen der Möglichkeiten?
Also über das IFAB waren gar keine Hürden gestellt, sondern die FIFA und damit das IFAB waren schon offen. Die hatten das ja auch schon mal probiert in anderen Turnieren und damit war die Erlaubnis, so etwas zu tun, auch schon da.
Lass uns mal auf dieses Trainingslager kommen in Portugal. Es war natürlich emotional, weil dann, glaube ich, dort auch nochmal Lutz Michael Fröhlich verabschiedet wurde. Aber dann seid ihr auch an die Arbeit gegangen, genau für dieses Projekt. Wie lief das ab? Also, was waren so die ersten Schritte und in welchem Zeitraum
Genau.
bewegt man sich da in so einer Woche oder wie lange habt ihr
Ja.
das angelegt?
Nein, das waren eigentlich nicht die ersten Schritte, sondern die ersten Schritte fanden tatsächlich im Sommerlehrgang in Herzogenaurach schon statt, weil da war klar, wir müssen uns darauf vorbereiten. Es wird irgendwann mal im Laufe der Saison vermutlich kommen. Aber da gehst du natürlich nicht raus und sagst es jetzt der Öffentlichkeit, sondern das machst du, du bereitest deine Aktiven vor. Das heißt, auch da haben wir Szenen auf dem Platz eingespielt, da haben wir ein gewisses Setting aufgebaut, dass die Schiedsrichter nicht in der Ruhe, sondern wirklich aus der Bewegung herauskamen, sich eine Szene angeschaut haben und dann die Entscheidung in eine laufende Kamera, Handykamera einfach auch gesagt haben, sodass man erstmal aus der Bewegung heraus, der Puls ist etwas oben, solche Dinge hat und dann auch sich selber dann nochmal ein bisschen sieht, wie agiert man denn da, wie ist die Körperhaltung, bin ich das tatsächlich? Das war der erste Aufschlag im Sommertrainingslager in Herzogenaurach. Der zweite Aufschlag war dann an einem Stützpunkt in Frankfurt in der Halle. Auch da im gleichen Setting das nochmal probiert und mit den Aktiven jeweils im Austausch, um zu sagen, was braucht man denn noch? Und es war klar, wir wollten auf jeden Fall mal in ein etwas größeres Stadion, um das mal zu sehen und zu hören, wie funktioniert das. Ja, jetzt hat Portugal, zumindest dort, wo wir im Trainingslager sind, natürlich nicht unbedingt die größten Stadien. Ja, sonst hätte man das vielleicht mal in Lissabon oder Porto probieren können, aber das war weit weg. Faro war jetzt auch ein bisschen weiter weg, sodass wir es in Lagos dort in einem kleinen Stadion probiert haben, trotzdem mit Tribüne. Und natürlich hättest du das gern immer in der Generalprobe und du lädst dir ein paar Statisten ein, du machst so ein Stadion voll. Aber das haben wir halt nicht, ja, wenn man das dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen will, so als Generalprobe. Deshalb war das klar, das wird eher eine Trockenübung sein, als dass es tatsächlich unter Wettkampfbedingungen eine Erprobung gibt. Ja, und jetzt müssen wir reinfliegen.
Und die Technik musste auch erstmal zugelegt werden. Also habt ihr euch dann bei anderen Sportarten auch mal erkundigt, hey, was benutzt ihr für eine Technik? Welchen Knopf drückt ihr? Ist der Knopf eher groß? Ist der klein? Habt ihr überhaupt einen Knopf? Muss man einen Schalter umlegen? Man holt sich auch Angebote ein von verschiedenen
Ja.
Anbietern.
Nein, brauchen wir in dem Falle nicht, weil wir schon mit einem technischen Anbieter für das Thema Headset ja arbeiten. Also zusätzlich zu dem Headset nochmal ein Headset, das wäre natürlich eine Vollkatastrophe, weil der Schiedsrichter heutzutage schon zusätzliche Grams und Kilograms mit sich rumträgt, die er nicht unbedingt eigentlich haben sollte. Aber das bringt die moderne Technik halt einfach mit. Und da gibt es schon den Push-to-Talk-Button. Das heißt, er drückt auf den Knopf drauf. Gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal ich drücke auf den Knopf drauf, halte den Knopf gedrückt, die Leitung ist offen. In dem Fall dann auch der Empfang in Richtung Stadionlautsprecher. Oder es gibt den Knopf, da drücke ich einmal drauf, die Leitung ist offen. Das zweite ist, dann darf ich halt nicht vergessen, dass ich den Knopf wieder betätige, sonst höre ich sämtliche Dialoge auf dem Spielfeld. Ja, auch spannend mal. Und ansonsten war der Vertragspartner Riedel, der über das Headset ja schon bei uns drin ist. Der hat dann die ganzen technischen Abstimmungen, die quasi das Andocken an die Stadionarchitektur gemacht, sodass wir da gut betreut sind und waren, um das dann erfolgreich dann auch zu installieren.
Du hast gesagt, die Schiedsrichter tragen mittlerweile ganz schön viel Kilos oder Gramm mit rum. Aber ist nicht irgendwann die Fahnenstange mal erreicht, dass irgendwann zu viel Technik am Mann ist, am Schiedsrichter oder an der Frau natürlich?
Ja, aber
Und ja.
ich sehe momentan, sorry, dass ich dir jetzt da ins Wort falle, ich
Alles
sehe
gut.
momentan aber nichts außer der vielleicht noch Refcam und die ist wirklich, also die ist wirklich leicht. Das ist wirklich ein ganz leichtes Ding, aber braucht natürlich auch Energie. Nichtsdestotrotz wird die hier und da weltweit auch ausprobiert und sicherlich auch bei der Club-WM, sag mal, sind schon die Streifen am Horizont, dass wahrscheinlich etwas kommen wird mit so einer Refcam bei den Spielen, weil es einfach fantastische Bilder liefert, wenn du das einigermaßen gut zusammenschneidest. Aber dann sehe ich sonst nichts mehr. Also da ist für mich dann von der Technik her gerade nichts, was mich anspringen würde, wo ich sage, das hilft dem Fußball. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Was ist gut für den Fußball und wo müssen wir auch irgendwann mal sagen, jetzt machen wir mal langsam. Ja, jetzt kommt mal nichts.
Wir konnten ja letztens ein paar Videoaufnahmen sehen und auch mit Tonaufnahmen unterlegt aus dem Spiel Dortmund gegen Bayern. Da hat man ja mal mitbekommen, was das wirklich auch für ein kommunikativer Stress ist, den die Schiedsrichter da aushalten müssen. Ja, Dortmund, 80.000 Menschen ist sowieso aufgeladen, wenn diese beiden Mannschaften miteinander Fußball spielen. So, und dann hast du eben noch die Technik, die dazukommt. Dann hast du jetzt noch die vielleicht Angst unter den Schiedsrichtern, dass die Ansage kommen muss. Und da sind wir auch schon bei dem Thema Vorbehalten. Also Felix Brüch sagte, noch ein weiterer Button, ein weiteres Kabel, noch ein weiterer Techniker während der Konzentrationsphase. Wir müssen das alle unter einen Hut bekommen. Es habe in Leverkusen dann auch noch gut funktioniert und deswegen hat er so ein paar Bedenken zur Seite wischen können. Aber wie seid ihr präventiv auf die Bedenken eingegangen, die Schiedsrichter auch hatten?
Ich will die ja gar nicht vom Tisch wegwischen, sondern die gibt es und die sind nach wie vor da und da hat jeder sicherlich auch Respekt vor der Aufgabe. Ich würde nicht sagen Angst, aber Respekt vor dem ersten Public Announcement seiner Karriere. Deshalb war es ja unheimlich spannend, auch mit Robin Braun danach in den Austausch zu gehen, im Sinne von, wie hast du dich denn gefühlt? Und da sagt er nur umgangssprachlich, ja, scheiß Gefühl, ja. Weil jetzt weiß ich, jetzt hören da alle hin und jetzt gilt's. Und am Ende des Tages, nachdem er das gemacht hat, hat er für sich resümiert, ja, eigentlich war es dann doch ganz cool. Also ich musste ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und genau das ist es, wenn man Dinge verändern möchte, wenn man Dinge dann auch modernisieren möchte, ein Stück weit auch als Dienstleister dazu beiträgt, zum modernen Fußball, auch als Schiedsrichter, dann muss man vielleicht hier und da seine Komfortzone verlassen. Auch wenn es nicht gerade gemütlich ist. Also das ist nicht dann immer mit Sonnenschein verbunden, sondern dann ist die Welt vielleicht einmal finster, dann ist sie nass, dann ist sie kalt. Das kann schon passieren. Aber nichtsdestotrotz müssen wir am Ende des Tages natürlich auch alle Beteiligten hören, wenn so eine Evaluation stattfindet.
Also bei dem ersten Einsatz, ich weiß nicht, ob es auch alle mitbekommen haben, die es gesehen und gehört haben, da hat tatsächlich erstmal ganz kurz die Technik am Anfang auch ein bisschen versagt. Er hat auf den Knopf gedrückt, hat was gesagt und man hört ihn erstmal gar nicht. Die wichtigsten Teile waren dann auch dabei. Ich musste sagen, also ich musste tatsächlich ich musste nochmal zurückspulen, um zu verstehen, was hat er jetzt genau gesagt, wie war die Situation, weil es war ja natürlich mitten im Fußballspiel. Ja. Und das war dann doch sehr viel Text. Also da ist sicherlich auch noch Raum für Verbesserungen.
Ja, also das war das erste Mal, wie du sagst. Ich weiß nicht, ob der erste Blattsport so genau funktioniert hat.
Oh, wir haben Wein getrunken.
Genau so habe ich mir das vorgenommen und genau so hat es funktioniert. Ja. Das sind Dinge, die müssen sich entwickeln und da lauern ja Menschen schon drauf, dass sie sagen, boah, das hat jetzt aber gar nicht funktioniert, so ein Mist, ja, und das müssen wir gleich wieder abschaffen.
Und dann war es auch noch total unaufgeregt eigentlich.
Ja, und wir sind da geduldiger, weil das ist ein Pilotversuch. Das ist das erste Mal, dass die sprechen vor so vielen Menschenansammlungen. Und da gibt es Menschen, die sind sehr eloquent und die sind es gewohnt, vor vielen Menschen zu sprechen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, lass mir meine Ruhe, lass mich mein Spiel leiten und dann fühle ich mich am wohlsten. Also ja, und das Announcement ist vielleicht auch nur der erste Schritt, wenn es denn tatsächlich erfolgreich ist. Dann ist vielleicht ein zweiter Schritt, auch mal darüber nachzudenken, bewegte Bilder noch zeitnah zu zeigen. All solche Dinge, das musst du einfach mit heutzutage besprechen, diskutieren und gucken und abwägen.
Also das ist natürlich witzig, dass der erste Einsatz von Robin Braun war, der 28 Jahre alt ist. Der zweite war dann Frank Willenbock, der ist 46 Jahre. Robin Braun hat übermorgen Geburtstag. Frank Willenbock hat heute Geburtstag, also wir sollten da auf jeden Fall die ein oder andere Geburtstagstorte jetzt noch durch die Republik schicken. Kleiner Funfact nochmal zu Robin Braun, ich habe mal geguckt, der hat ja sein erstes Bundesliga, es war jetzt sein drittes Bundesligaspiel, was er pfeifen durfte, sein erstes taucht gar nicht in der Statistik bei transfermarkt.de auf, weil er ist beim ersten Spiel auch nur eingesprungen, weil Schiedsrichter Benjamin Brandt wegen einer allergischen Reaktion gar nicht pfeifen konnte. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Brief an transfermarkt.de schicken. ich fand den ersten Einsatz in Leverkusen fand ich auch total unaufgeregt, vor allem es gab keine Pfiffe, ging ganz normal weiter, als wäre es schon Routine. War aber auch eine, glaube 26., 27. Minute so in dem Bereich. Das Spiel stand schon 2-0 für Leverkusen. Also da war bei der Paarung fast schon die Messe gelesen. Also war ja vielleicht ein dankbarer Einsatz.
Ja, absolut. Habe ich ja vorher gesagt. Das war gut, dass es eine faktische Entscheidung war. Ich glaube, das ist anders. Da sind wir uns einig, wenn es jetzt 0-0 steht bei dem Spiel Dortmund-Bayern und es geht in der 89. Minute um die entscheidende Strafstoßsituation, ja, die vielleicht auch noch ein Bereich ist, wo du sagst, ui, ja, jetzt hoffen wir, dass wir oder gehen davon aus, dass wir mit der hohen Eingriffsschwelle auch Klarheit haben. Das heißt, wenn da jemand rausgeschickt wird, dass normalerweise die Bilder so evident und klar sind, dass die Entscheidung auch klar getroffen werden kann und vor allen Dingen auch klar proklamiert werden kann oder announced werden kann. Aber nochmal, das wird die Zeit zeigen, das werden die Situationen zeigen und dann werden wir beratschlagen, wie wir da damit umgehen.
Waren die jüngeren Schiedsrichter offener für das Projekt als die älteren oder hat das mit dem Alter keinen Zusammenhang gehabt?
Na, da gibt es weder Präferenzen zum Thema Alter oder regionaler Herkunft oder Erfahrung an Spielleitungen. Nochmal, das ist, da gibt es einfach unterschiedliche Typen von Schiedsrichtern. Und manche sagen, oh, brauche ich das? Und manche sagen, oh ja, prima, machen wir auch.
Zweiter Einsatz war dann jetzt beim DFB-Pokal-Viertelfinale Leverkusen in Köln, war sowieso ein irres Fußballspiel, also wer das gesehen hat, das war ja wirklich richtig, richtig großartig. Und dann macht Köln in der zweiten Hälfte der Verlängerung kurz vor Schluss das 3:3 und das ganze Stadion verstummt und die Kölner feiern. Ja, aber leider stand der Kölner eine Idee, eine Nasenbreite im Abseits und da musste Frank Willenbock tatsächlich, das war dann schon mal ein bisschen heißer, die ganze Geschichte. Ja, war zwar auch eine faktische Entscheidung, die man da verkünden musste, aber man hat dann auch gemerkt, wie extrem die Fans jubelten frenetisch nach der Verkündung, dass das Tor zurückgenommen wird, weil damit war eigentlich auch bei dem Spiel die Messe gelesen, Leverkusen quasi im Halbfinale. Aber das zeigt aber auch, dass eine Entscheidung mit so einer Intensität, wie sie gefeiert wird, auch kritisiert werden kann. Also nämlich, wenn es gegen die Heimmannschaft dann zum Beispiel ausfällt, so eine Situation, und man dann ausfällt. Wie sehr waren solche Situationen Teil eurer Überlegungen im Vorfeld?
Ja klar, sie sind präsent. Ja, das ist ja nicht blauäugig, dass wir da reingehen und sagen, also wir machen ein Announcement und können davon ausgehen, dass jetzt, wenn wir sagen jetzt, hallo, wir sagen was, dass dann alle still sind. Ja, das wird nicht passieren. Also genau um diese Situation geht es am Ende des Tages. Kriegst du trotz dieser Fangesänge, kriegst du trotz diesen Pfiffen, kriegst du trotz diesen Fankören, das trotzdem noch sauber transportiert an die Fans, die vielleicht Interesse daran haben, was der Schiedsrichter jetzt gerade zu sagen hat.
Habt ihr da keine Angst, dass es da bei so einer Situation dann zum Spießrutenlauf gibt oder Pfeifkonzert und oder wie wollt ihr die SchiedsrichterInnen da schützen davor?
Wird vorkommen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, jetzt lassen wir das Public Announcement mal weg. Ja? Und der sagt gar nichts, sondern der kriegt aufs Ohr, du pass auf, Tor zählt nicht, weil knapp abseits. Dann geht er her, dann macht er das Zeichen des Fernsehschirms in die Luft, regt seinen Arm nach oben, pfeift indirekter Freistoß. Ja, da ist doch auch ein gellendes Pfeifkonzert, ja, für die nächsten Spielentscheidungen, die da kommen. Na klar, jetzt wird das begleitet über das wahrscheinliche Announcement, zumindest mal, weil die Zuschauer vermuten, jetzt wird wahrscheinlich das Tor aberkannt werden. Ja. Man, wir machen uns da nichts vor, das wird kommen.
Also die ersten Eindrücke, wir haben mal bei Instagram unsere Hörerinnen und Hörer befragt, 83% finden dieses Tool erstmal gut und auch so, wie es jetzt gelaufen ist.
Ab mal, also das wird schwanken in den Rückmeldungen, das wird vielleicht auch koloriert schwanken, also je nachdem nach Betroffenheit, ja oder nein. Und am Ende des Tages müssen wir uns mal die Karten legen, nach was ist eigentlich der Mehrwert dessen? Und wollen wir den um jeden Preis oder was ist tatsächlich, was sind die Messgrößen in der Evaluation, was ziehen wir Merkmalen heran, dass wir sagen können, der Pilot hat tatsächlich erfolgreich stattgefunden oder auch nicht?
Ja, ist es dann auch zukünftig, wenn es angenommen ist, wird jetzt ist für gut befunden, wird weitergeführt, ist es dann auch vorstellbar, dass künftig dann die Bilder auf der Leinwand im Stadion zu sehen sind?
Das ist ja eine weitere Diskussion. Also deshalb sage ich ja, du hörst ja nicht auf, nur den Schritt 1 zu bedenken, sondern du machst ja da automatisch Gedanken, wenn es erfolgreich wäre, was könnte man dann machen? Ja, logisch. Muss man zwangsläufig darüber nachdenken, auch die entscheidenden Bilder, die der Schiedsrichter dann bekäme, ja, oder halbautomatische Abseitserkennung, diese Bilder, die daraus geliefert werden, sofort zeitnah an den Big Screen zu bringen. Das ist allerdings wieder eine andere Hausnummer, weil du musst jemanden haben in der Stadionregie, der die eingespielten Bilder tatsächlich auch schnell auf den Big Screen bringt. Ja, da bist du als Schiedsrichter außen vor. Da hast du kein Rädchen, kein Knöpfchen für die Technik und es geht auch nicht direkt steuerbar aus dem Keller in Köln. Ja, aus dem VAC, das funktioniert nicht. Und somit bist du schon mal bei dem Veranstalter gelandet. Und wer macht das jetzt an der Stelle? Ja, macht es jetzt einer, der speziell ausgebildet ist, der hellwach ist, der während 90 Minuten nicht aufs Klo geht, sondern der da dran ist, konzentrierter dran ist, weil er weiß, das ist wichtig für den Ablauf des Spiels. Und da darf auch nicht eine Werbung kommen und da darf auch sonst nichts kommen. Es muss dann zeitnah passieren. Also, das sind all solche Dinge. Die muss man bedenken, inklusive tatsächlich der vorliegenden Technik. Martin hat es gesagt, es gibt ja nicht nur in allen Stadien die High-Performance-Big Screens, sondern da gibt es auch welche, die muss man gucken, können die so ein Bild in der Qualität überhaupt liefern oder sorgt es mehr für Verwirrung als für Aufklärung? Wenn man ins Ausland schaut, dann gibt es zum Beispiel auch Traditionalisten in den Stadien. Old Trafford ist das eine, die sagen, da gibt es nur diese gepixelte Anzeige. Ja, es gibt im Old Trafford keine High-Video-Performance-Würfel. Ja, das wird es mit uns nicht geben. Also auf all diese Dinge muss man dann Acht geben, die muss man in Betracht ziehen. Und sag mal, wenn das jetzt erfolgreich wäre, dann wäre es ja zuerst mal ein Ausrollen auf noch mehr Stadien oder zumindest idealerweise alle der ersten und zweiten Liga. Und dann kann man noch weitere Schritte überlegen, sicherlich, ja.
Und wann ist das ganze Projekt für euch im Sommer erstmal als Erfolg zu bewerten? Habt ihr euch da irgendwelche Kategorien vorgesetzt, die ihr erfüllen wollt?
Nee, also in der Tat, das ist ein, also man hat es noch nicht verschriftlicht, das ist jetzt gerade ein Prozess, ein Gedankenprozess, in dem wir uns gemeinsam mit der DFL mal tatsächlich die Karten legen und sagen, was sind jetzt die Erfolgsfaktoren für dieses Pilotprojekt? Ja? Und wie wollen wir das auch messen? Also wollen wir die Zuschauer befragen, die in diesem Stadion sind? Und wenn ja, welche? Also du kannst ja nicht 80.000 in Dortmund befragen oder du kannst nicht über 70.000 in München befragen oder in den anderen Stadien. Das wird ein bisschen schwierig, die wirst du gar nicht erreichen. Ja? Aber macht man Stichproben? Wie groß macht man die Stichproben? Was fragt man überhaupt? Ja, hat überhaupt etwas stattgefunden in dem Stadion? Jetzt hat es zweimal in Leverkusen stattgefunden. Ja? Und wie früh macht man das, damit man tatsächlich am Ende des Tages aussagefähige Daten hat? Und das versuchen wir jetzt gerade mal hinzulegen und uns da gegenseitig die Karten zu legen. Und dann müssen wir das sehr zeitnah angehen, bevor die Saison tatsächlich zu Ende ist. Weil nur, dass die Initiatoren am Ende den Daumen hoch oder runter packen, ich weiß nicht, ob es das ist, weil für die ist es ja nicht ausschließlich gemacht. Es ist eigentlich für die Zuschauer im Stadion gemacht. Und die sind deutlich bunter aufgestellt, als vielleicht nur die eigentlichen Initiatoren dieses Pilotprojektes.
Naja, ich sehe das schon so, dass auf jeden Fall die Gesellschafter, die auch den Videobeweis oder den Video Assistant Referee für die Bundesliga damals bestellt haben, auch das entscheiden müssen, weil natürlich sind sie auch 50+1 sei Dank ja auch, sag ich mal, durch die Vereine getragen und auch durch die Mitglieder getragen. Ausnahme jetzt die paar Vereine, die eben keine Mitglieder haben.
Ja, also entscheiden ja am Ende des Tages. Ist nur die Frage, auf Basis welcher Grundlage, also welcher Rückmeldungen von den eigentlichen tatsächlichen Kunden.
Lass uns über die Rückmeldungen sprechen. Also was gab es bis jetzt von den Vereinen in der Kommission für Rückmeldungen?
Positive. Positive. Aber es waren ja auch erst zwei. Also rein betroffen können ja erst Leverkusen etwas sagen, beziehungsweise die dann im Spiel in Leverkusen das mitbekommen haben. Und da gab es positive Rückmeldungen. Ja, klar, strukturiert, einfach, kam gut an. So, Punkt. Zwei faktische Announcement. Mehr war es ja nicht.
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch die ganze Welle, die auch dann durch Talkshows und so weiter gegangen ist, habe ich nicht so richtig verstanden. Also weil ich meine, am Ende ist es ja auch nur, wir versprachlichen quasi die Entscheidung, dass es die Leute im Publikum hören können. Und da wurde ja auch von vielen, ja, also keine Ahnung, also Schiedsrichter wurden dargestellt, als wenn sie jetzt noch einen Rucksack, der 10 Kilo schwer ist, durchs Stadion tragen müssen. Ja. Andere Traditionalisten in diversen Podcasts, ich nenne jetzt mal keinen Namen, sahen ja auch da schon das Fußballabendland untergehen. Und also deswegen habe ich auch am Anfang in unserem Entweder-Oder auch diese Frage gestellt, ja, also Tradition bewahren oder moderne prägen? Ich bin auch auf jeden Fall eher bei moderne prägen.
Ja, ich wüsste, ich will es jetzt gar nicht so extrem sehen. Und viele haben auch gesagt, boah, da wird nochmal extra Zeit von der Uhr genommen, wenn man das mal gestoppt hat in Leverkusen beim ersten Announcement. 10 Sekunden. 10 Sekunden mehr von der Uhr genommen. Ja, das lässt man am Schluss nachspielen. Aber 10 Sekunden, das ist jetzt wirklich die Welt, wenn die Mannschaften 90+ Zeit haben. Ja.
Können wir immer wieder Danke sagen, Knut.
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank.
Nein, ihr habt tatsächlich alles beleuchtet, auch mit euren Fragen alles beleuchtet. Am Ende des Tages ist es so, dass wir selber ja immer gespannt sind und jede einzelne Gelegenheit natürlich nutzen, wenn so etwas notwendig sein wird, dann auch Erfahrungen daraus zu ziehen. Ehrlicherweise, ich bin immer sehr positiv gestimmt, wenn wir es nicht brauchen. Nicht wegen dem Public Announcement, sondern weil ich dann weiß, dass die Entscheidungen auf dem Feld, die getroffen wurden, gut sind, akzeptiert werden. Und damit in der zeitlich kausalen Kette am Anfang schon alles richtig gemacht wurde.
Eine Frage habe ich jetzt nochmal ganz kurz. Ihr hattet ja vor ein paar Wochen, Monaten ganz viele Journalisten im sogenannten Kölner Keller, die sich dann auch mal die Technik angucken konnten. Habt ihr da auch Podcaster und Podcasterinnen dabei gehabt? Weil ich hatte das Gefühl, irgendwie da sitzen halt eben nur die halt am Fernseher sitzen. Aber tatsächlich darf man ja nicht unterschätzen. Also ich meine, wir sind jetzt nicht der größte Podcast, aber es gibt auch andere, die eine Reichweite haben von, was weiß ich, 50, 100.000 Leuten. Wäre doch mal ganz cool, auch die da einzuladen. dass die sich das mal angucken, weil da wird natürlich auch die Stimmung gemacht und in meisten Fällen leider auch gegen den Video Assistant Referee.
Ja, wir haben jetzt diese Saison mal angefangen. Zuerst hatten wir Sportdirektor und Manager bei uns. Das war schon ein großes Highlight im VAC. Dann haben wir gesagt, wir gehen mal auf die TV-Kommentatoren und haben das ausgeweitet auf die TV-Kommentatoren. Wir haben Ende Februar die Printmedien bei uns. Ja, also da eingeladen. Wir haben immer mal wieder zwischendurch auch Gäste, die sich angemeldet haben und sagen, wir würden das gerne mal anschauen. Und auch da sind wir natürlich in der Besucherkapazität, wenn wir während einem Spieltag das machen, sehr beschränkt, ohne dass es da unten zugeht wie im Taubenschlag. Aber ich nehme die Anregung gerne auf, Martin, das ist eine gute. Und sage das dem Alex Feuerherd, der selber mal Podcaster war, ja, Colinas Erben, und sagt dem Mensch, hör dich doch mal um und du kannst sicher gehen, da wird eine Einladung an Podcaster folgen. Das nehme ich also gerne mit auf, ja, ist eine gute Idee.
Ja, also von uns kommt dann Benny, weil wie gesagt, der ist der Skeptiker von uns beiden, wenn überhaupt, ja, und der wohnt auch näher dran. Also
ja, aber da sind nicht nur skeptische Podcaster eingeladen, sondern grundsätzlich. Und das ist uns völlig egal, ob da einer jetzt dem VAC wohlgesonnen ist oder dem VAR oder auch nicht, sondern ich finde schon allein mal, das zu erleben, wie so eine Szene abläuft, wie das technisch abläuft, auf eine Fragestellung, wieso dauert das denn so lange? Oder wenn man denn mal sieht, was das heißt, leg mal eine Linie an, ja, ja, welches Bild nehmen wir denn, wie werden Bilder zur Verfügung gestellt, ja, wie sind denn die Prozessabläufe da unten, was ist wichtig da dabei, und das ist ein Mehrwert an Erfahrungen, an Informationen, die auf jeden Fall helfen, egal ob man VAR-Freund oder VAR-Hasser ist oder Nichtbefürworter, völlig egal, ich finde immer, dann hat man zumindest einen Eindruck gewonnen und kann viel besser und fundierter über diese Sachlage dann auch reden. Also von daher, wir laden nicht nur positiv gestimmte Menschen zum Thema VAR ein, um die zu belohnen, oder negative, um sie zu bekehren in keinster Weise. Wir sehen das völlig wertneutral.
Ich danke dir auf jeden Fall wieder, dass du Zeit für uns hattest und wieder Rede und Antwort gestanden hast.
Gerne. Viel Spaß euch noch.
Genau.
Und okay, vielen Dank nochmal.
Genau, und nächste Woche haben wir dann wieder ein sehr, sehr spannendes Gesprächsthema. Da reden wir nämlich über das dann vergangene Duell zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München. Wer das ist, werdet ihr dann nächste Woche hören. Niemals einen Gast vorher ankündigen, das geht meistens dann schief. In diesem Sinne, danke Knut und danke Benny. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine schöne Woche.
Danke ebenfalls. Ciao.
Danke euch auch. Ciao.
Und euch auch. Bis bald und bleibt gesund. Ach ja, und wählen gehen. Tschüss.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.